den Kunden da auch hilft und nicht einfach nur eine Software verkaufen will. Wie ich es jetzt momentan sehe, ist der Markt im Roboterumfeld sehr, sehr stark geworden. Alle meine Mitarbeiter haben an der CNC-Maschine gearbeitet oder an einem Roboter.
Hallo, und hier ist Kai für Voice of CNC, der Podcast-Marke der Industriearena. Heute hier im wunderschönen Breinstein bei der CAD/CAM-Systeme Datentechnik Reiz zu Gast mit unserem mobilen Podcast-Studio. Neben mir der Geschäftsführer und Gründer des Unternehmens, Andreas Reitz. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Andreas, stell dich doch gerne kurz vor.
Zunächst mal herzlich willkommen bei uns in der Firma. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Andreas Reitz. Ich bin der Geschäftsführer der Firma Datentechnik Reitz. Ich habe die Firma gegründet vor 30 Jahren. Der Schwerpunkt bei uns war einfach CAD/CAM. Mhm. Zum damaligen Zeitpunkt Thema CAD/CAM, Vertrieb, Beratung, Schulung, Installation, alles was das betrifft. Heute nach 30 Jahren sind wir auch schon weiter, haben eigene Produkte, die wir entwickeln und natürlich weiterhin Beratung, Schulung im Umfeld, Drehen, Fräsen, aber auch Roboter. Roboter im 3D-Druck und ja, also diese verschiedenen Technologien können wir unterstützen.
Okay, jetzt hast du ja schon ziemlich viel verraten. Ich möchte nochmal zurückgehen in die Historie. Damals vor 30 Jahren, was war deine Motivation, dich im Bereich CAD/CAM selbstständig zu machen? Was hat dich damals motiviert und wie hat das Ganze angefangen damals mit dem Unternehmen?
Ja, ich habe tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt eine Lehre gemacht als Zerspannungsmechaniker. Damals hieß es noch Dreher und habe dann eine Zeit lang gearbeitet in der Firma, auch an CAD/CAM-Systemen zum damaligen Zeitpunkt. Vor 30 Jahren waren das DOS-Systeme, also alles relativ rudimentär. Und ja, da war eigentlich meine Idee schon, ich konnte schon ein bisschen programmieren und so, habe gedacht, okay, man sollte sich Gedanken machen, ob man da nicht was Besseres hinbekommt. Habe dann selbst angefangen zu programmieren und habe dann auch so die ersten Systeme an kleine Firmen verkauft. Kleine Firmen im Umfeld von, die CNC gemacht haben, die angefangen haben in CNC, die jetzt nicht so viel Geld ausgeben wollten für solche Systeme. Das hat auch ganz gut funktioniert am Anfang. Dann kamen natürlich, wie das so ist ja auch gut so, immer mehr größere Firmen, größere jetzt nicht Konzerne, aber immerhin so 10, 20, 30 Mann. Und die haben gesagt, ja, das ist toll, aber das reicht uns nicht, wir wollen noch mehr haben. Und da habe ich eigentlich dann das erste Mal Kontakt aufgenommen mit verschiedenen Partnern, da wir natürlich nicht in der Lage waren, diese High-End-Systeme dann schon zu programmieren. Und da bin ich durchaus auf gute Firmen getroffen, deren Produkte wir dann in deren Namen verkauft haben. Das lief wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und ja, das ist so die Historie, wie es angefangen hat.
Wow, okay. Ja, da gehen wir gleich noch weiter drauf ein. Mhm. Aber erstmal möchten wir dich vielleicht auch als Person ein wenig kennenlernen. Und da habe ich so ein paar Fragen mitgebracht. Zum Beispiel, wie sieht eigentlich dein Arbeitsalltag aus? Wie startet der? Fängst du mit dem Kaffee am Morgen an? Kundenprojekte direkt in die Entwicklung oder direkt zu den Mitarbeitern und schauen, was läuft gerade?
Ja, also zunächst mal gehe ich in jedes Büro und begrüße jeden erstmal. Ich denke, das gehört sich auch so. Und dann ist es meistens schon so, dass sich der Tag ergibt. Also wenn ich in die Firma komme, dann ist es oft so, dass einfach schon Fragen da sind, die irgendwo geklärt werden müssen. Ich bin schon auch noch im Vertrieb. Es ist schon so, dass ich da auch noch aktiv bin im Vertrieb. Aber nicht mehr so sehr, wie ich das früher war, weil ich einfach zum Alltagsgeschäft natürlich Geschäftsführer, jetzt sind doch 10 Leute mittlerweile auch, die wir hier haben. Und da gibt es natürlich auch viele administrative Dinge, die zu erledigen sind. Und das muss man natürlich alles koordinieren, also vom Marketing über die Entwicklung bis zum Support oder auch Schulungen, das muss natürlich irgendwo alles dann auch mal, brauchen die Leute natürlich einen Ansprechpartner. Die machen das alle top, okay. Aber natürlich gibt es auch immer mal eine Frage, wo man vielleicht dann doch nochmal den Geschäftsführer fragen möchte oder so. Und da stehe ich halt bereit.
Okay, also ein ziemlich breiter Bereich, den du da auch abdeckst. Okay, und wenn das alles getan ist, zu Feierabend, gibt es dann Ausgleich oder ein Ritual? Hast du ein Hobby, Sport, irgendwas, was dich wieder, ich sag mal, von deinem Arbeitsalltag ablenkt, ein bisschen runterbringt?
Ja, tatsächlich, ich habe schon immer Fußball gespielt, das war eigentlich immer so meine Passion. Gut, mittlerweile bin ich 55, da ist Fußballspielen selber nicht mehr so das Thema, aber ich habe halt irgendwann mal einen Trainerschein gemacht und da war dann einfach meine Intention, vielleicht auch da nochmal was zu machen. Okay. Viele sagen, wie tust du dir das an, wenn du jetzt sehr eingebunden bist in der Firma und dann das nochmal obendrauf. Aber ich muss sagen, für mich ist es eher eine Entspannung. Ich bin eher dann mit meinen Spielern oder so in einer anderen Welt, wo ich dann einfach mir keine Gedanken mache mal über ein, zwei Stunden über die Firma. Von daher tut mir das gut, obwohl es natürlich auch immer ein bisschen Stress ist bei Spielen und so weiter. Aber es ist auch eine Organisation am Ende. Ja, man muss mit den Spielern reden, man muss auch wieder organisieren. Aber ja, ich mache es gerne, muss ich sagen.
Also nicht nur Firmatrainer, sondern eben auch genau. Im Privatbereich nach Feierabend. Okay, ja, schön. Dann wäre meine nächste Frage. Das ist ja, ich sag mal, diese Herausforderung, die du im Unternehmensalltag eigentlich meistern musst. Gibt es da irgendwas, was du über die Jahre in besonderer Erinnerung behalten hast, was das Unternehmen vielleicht auch geprägt hat?
Ja, in einer Firma, die jetzt gerade auch am Anfang ja hauptsächlich Fremdprodukte verkauft hat, ist es natürlich auch schon so, dass man auch ein bisschen auf den Markt reagieren muss. Wo ich natürlich auch mal gucken muss, okay, was ist jetzt derzeit wirklich, was steht an? Also ist es jetzt eher der Markt Drehen, Fräsen oder... Wie ich es jetzt momentan sehe, ist der Markt im Roboterumfeld sehr, sehr stark geworden. Das hätte ich jetzt vor 20 Jahren nicht gedacht, dass das ein Markt wäre für uns. Mittlerweile ist es so, dass es, ich muss sagen, vom Umsatz her fast der stärkste Markt ist. Weil der Vorteil für uns ist einfach, es ist relativ unabhängig von der Branche. Also im Roboterumfeld kann ich den... den Schreiner genauso bedienen wie den Künstler, der seine Skulpturen fräst, den Steinmetz oder natürlich auch den Metallbearbeiter. Aber ich bin halt etwas flexibler. Im Bereich Drehen und Fräsen reden wir natürlich von Drehmaschinen und Fräsmaschinen und die sind halt in der Regel Maschinenbau. Und das ist auch immer noch was unser Fokus ist, gar keine Frage. Aber man merkt halt, dass diese Roboter-Sachen nachziehen. Auch für Handling, also für das Bestücken der Maschinen. Jetzt könnte man sagen, das ist ja jetzt relativ einfach. Ist es nicht zwingend, weil ein Roboter von uns bestückt nicht nur die Maschine, sondern er kann auch noch Tätigkeiten machen wie Entgraten, vielleicht anbohren oder solche Dinge und dann erst die Teile auf die Maschine bringen oder wieder runterholen. Und das ist schon für uns ein großer Markt, auch 3D-Druck im Umfeld vom Roboter.
Okay, also würdest du sagen, dieser Markt, den habt ihr sozusagen schon unter Kontrolle oder ist das noch eine Herausforderung auch für die Zukunft, den noch weiter auszubauen?
Klar, also wenn ich mit der 10-Mann-Firma sagen würde, ich habe den Markt unter Kontrolle, wäre das sicherlich vermessen, sage ich jetzt mal. Ich habe ihn nicht unter Kontrolle, aber wir haben ein gutes Standing in diesem Bereich. Also wir haben wirklich große Kunden wie BMW oder auch Adidas, die Software einsetzen von uns. Das kann ich so sagen. Von daher sind wir da gut aufgestellt und unser Plan ist natürlich in Zukunft da auch noch mehr zu machen. Wir haben also eine eigene Software entwickelt für den 3D-Druck mit Robotern oder auch mit CNC-Maschinen. Der Unterschied ganz einfach zu herkömmlichen Slicern ist, dass wir sehr große Teile drucken. Es geht hier also nicht um kleine Teile, sondern um sehr große Teile, die auch eventuell ohne Stützmaterial gedruckt werden müssen, weil das Stützmaterial würde viel zu lange dauern beim Druck. Und das ist eigentlich unsere Software, die wir da entwickelt haben, zusammen mit unserem Produkt NC, ist das ein Add-on. NC ist und bleibt eigentlich unser Hauptprodukt im Bereich Fräsen, Drehen, Drucken. Das ist unser Alltagsgeschäft. Das ist das, wo wir eigentlich unseren Umsatz mit generieren.
Okay, Wahnsinn. Okay, hört sich sehr interessant an. Aber ich möchte nochmal zu deiner Person zurückkommen. Ich habe hier eine Rubrik vorbereitet, unsere 5 schnelle Entscheidungen, die wir da haben. Antworte einfach mit einer vorgegebenen Antwort, was dir zuerst in den Kopf schießt. Ich fange mal an. Cut oder Kamm?
Kamm.
Okay.
Und ohne Erklärung, nur sagen Kamm oder?
Ohne Erklärung.
Okay,
vielleicht können wir im Nachgang noch mal kurz drauf eingehen. Kaffee oder Tee am Schreibtisch?
Kaffee.
Die High-End-Simulation oder die echte Bearbeitung einer Maschine?
Ja, irgendwann muss auch mal an der Maschine gefräst werden, also von daher die Bearbeitung einer Maschine.
Okay. ein Software-Update oder komplette Neukonzeption der Software?
Update.
Okay. Am Dialog mit dem Kunden, Präsenzmeeting oder lieber eine Remote-Beratung?
Tatsächlich am liebsten Präsenzmeeting, leider heutzutage, wir wissen ja alle nach Corona, nicht mehr ganz so üblich. Ich fahre immer noch sehr, sehr gerne zum Kunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es hat nachgelassen. Auch okay. Aufgrund der Kundenwünsche ja. Hat es nachgelassen, weil es natürlich schneller geht, wenn ich irgendwo in München jetzt mal eben ein Teams-Meeting mache, mhm. Anstatt hinzufahren.
Ist klar. Okay. Ja, klasse. Ja, zu den Fragen, warum du einige so beantwortet hast, warum Cut oder Kamm, warum Kamm? Deine Obsession von jeher oder ist Cut nur ein Baustein zur Ergänzung?
Tatsächlich, wir bieten ja auch SolidWorks im Cut-Umfeld ja. an und ist ein ganz tolles Produkt. Ich liebe es, aber trotzdem ist es einfach so, im Kamm-Umfeld ist das Know-how nochmal ein anderes. Und wenn ich uns sehe, jetzt speziell, alle meine Mitarbeiter haben an der CNC-Maschine gearbeitet oder an einem Roboter, da behaupte ich einfach mal, dass wir uns im Kamm-Umfeld mehr unterscheiden können wie im Cut-Umfeld. Im Cut-Umfeld gibt es natürlich unfassbar viele gute Konstrukteure, die auch was anbieten und sicherlich auch nichts Schlechtes anbieten. Da können wir uns schwer unterscheiden. Natürlich können wir auch zeichnen, wir können auch Zeichnungen erstellen. Aber Kamm ist doch noch mal was anderes.
Da liegt euer Know-how, eure Wurzeln.
Ja.
Okay, gut. Ja, Andreas, dann würde ich weitergehen und vielleicht noch mal näher auf eure Produkte und Lösungen eingehen. Ihr habt, ich sag mal, von der Konstruktion bis zur Fertigung über Postprozessoren und Schulungsangeboten auch noch einiges anderes im Petto, sage ich jetzt mal. Ja, welche Systeme und Lösungen, du hast ja schon einiges auch gerade angeschnitten, bietet ihr da konkret an? Wie ist NC aufgebaut und gibt es da Module? Wie muss sich das jemand erklären, der jetzt euch noch nicht kennt?
Also als wir angefangen haben mit NC, gab es die Version 4. Und das war ja mittlerweile fast knapp 20 Jahre her. Da konnte die Software fräsen und das war's. Und das nur um 2D. Mehr war nicht. Aber das Potenzial an der Software habe ich eigentlich direkt gesehen, weil wir hatten damals schon eine Maschinensimulation, die fast keiner hatte. Mhm. Und wir haben eben auch immer an dieser Maschine schon so programmiert, dass man in der Programmierung das Maschinenmodell immer gesehen hat. Nicht erst in der Simulation. Und es war auch alles von einem Hersteller. Das fand ich immer sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und von daher gab es natürlich dann immer die Weiterentwicklung, 3D, 5-Achsen fräsen, drehen, erodieren, mittlerweile Roboterunterstützung. Also wir haben eigentlich fast keine Technologie mehr, die wir mit NC nicht abdecken können. Mhm. Bis zum Schneiden, nicht nur Laserschneiden, auch Tangentialmesser schneiden, also auch sehr spezielle Sachen. Und haben da auch wirklich große Kunden, was das angeht, die es nutzen. Von daher ist NC ganz einfach unser Hauptprodukt und da liegt unser Fokus und auch das Know-how unserer Mitarbeiter. Also ich kann sagen, wir haben mittlerweile ungefähr 2500 Maschinenmodelle erstellt, mindestens genauso viele, wahrscheinlich noch mehr Postprozessoren. Jetzt ist natürlich immer die Frage, ja, warum so viele Postprozessoren? Eigentlich gibt es ja nur eine Einheit. Naja, jeder, der sich ein bisschen in dem Bereich auskennt, weiß, so ist es nicht. Der eine Kunde programmiert die Einheiten anders wie der andere. Und das ist natürlich das, was auf uns zukommt. Das heißt, wir bieten die Software an. Zunächst mal ist der Ablauf der, wir beraten den Kunden. Viele Kunden rufen uns auch an und haben jetzt erstmal gar keine wirkliche Idee, wie sie etwas angehen können. Es gibt Unterschiede. Es gibt auch Kunden, die das System wechseln. Bei denen ist es anders. Aber wenn jemand sagt, ich kann es noch gar nicht so genau sagen, was ich brauche, dann müssen wir eigentlich erstmal zeigen, was ist das. Dafür haben wir unseren Technikraum, wo wir auch sagen können, wir haben einen Roboter, wir haben eine CNC-Maschine, wo wir sagen, Kunde, komm doch mal vorbei, wir zeigen dir das mal. Wir zeigen mal, wie man programmiert, wie du auf einer Maschine einen Teil runterbekommst. Das hilft dem Kunden schon. Dann im nächsten Schritt, wenn es dann halt weitergeht, dass der Kunde sich dafür entscheidet, gibt es verschiedenste Konstellationen vielleicht, dass er sagt, ich will das erstmal ausprobieren, ich will das mal testen. Überhaupt kein Problem bei uns, kann er machen. Oder dass er sagt, ich will eine Produktivbegleitung, ich gebe euch einen Teil, macht das mal für mich. Wenn er sich dann entscheidet, er nimmt die Software, dann geht's halt weiter. Wir installieren ihm die Software, wir passen die Postprozessoren an und wir erstellen ihm das Maschinenmodell für seine Maschine. Das ist eigentlich so der Ablauf. Und da gibt's natürlich dann Rückfragen. Ganz klar, wenn jemand noch keine Erfahrung damit hat, dann wird der Postprozessor nochmal angepasst, das Maschinenmodell nochmal angepasst. Und das ist eigentlich so ein Ablauf von ein paar Tagen oder auch Wochen, kommt darauf an, wie groß das Projekt ist, bis der Kunde dann wirklich alles so hat, wie er sich das vorstellt. Aber ich finde, das ist das Wichtigste, dass man wirklich den Kunden da auch hilft und nicht einfach nur eine Software verkaufen will.
Also geht ihr wirklich, ich sag mal, wirklich explizit bei jedem Kunden auf seine Anforderungen rein und ihr wächst ja auch damit, euer Know-how wächst, die Software wächst damit. Und letzten Endes hat auch der Kunde auch, ich sag mal, ein bestes Ergebnis, wenn ihr mitwachst und ihm was zurückgeben könnt. Und da möchte ich jetzt nochmal einhaken, Thema Anforderungen der Kunden. Ich sag mal, aus deiner Erfahrung heraus und in den letzten Jahren, wie sind da die Anforderungen der Kunden, wie haben die sich verändert in deinen Augen? Also nicht nur auf spezielle Technologien, im Hinblick auf spezielle Technologien, auch, ich sag mal, Qualität, Menge und so weiter. Speziell jetzt bei deinen Kunden, wo du das beurteilen kannst.
Ich finde, die Qualität ist in Deutschland eigentlich sowieso unbestritten. Also es gibt jetzt, ich kenne jetzt keine Firmen, egal ob die jetzt unsere Software einsetzen oder eine andere, muss man auch sagen, die jetzt irgendwie da schlechte Arbeit machen. Also das ist, glaube ich, nicht das Thema in Deutschland. Was sicherlich ein Thema ist mittlerweile, ist natürlich auch, wie überall, man muss natürlich die Fachleute finden, die das auch bedienen können. Es ist jetzt nicht so, dass es eine Raketenwissenschaft ist, so eine Software zu bedienen, aber natürlich hat eine Software viele Funktionen, egal welche Software man einsetzt, ist auch im NC-Umfeld so, und da muss natürlich der Mitarbeiter auch mit umgehen können. Also von daher, klar, das ist natürlich schon eine Anforderung, die man irgendwo stellt. Und was die Anforderung der Kunden mittlerweile, was sich da verändert, ist natürlich jetzt momentan KI. KI ist natürlich das Thema überall. Und ich finde auch, KI ist auch ein Thema. Nur muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein mit dem KI. Wir haben auch KI-Module mittlerweile und so. Ich sehe es nicht so wie manche, was man im Internet so hört, dass es eine Blase ist. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube schon, dass KI wirklich die Zukunft ist. Es ist aber jetzt auch noch nicht so, dass man einen Teil auf den Tisch legt und sagt, mach mal, ich komme in einer halben Stunde wieder und dann ist es fertig. So ist es auch noch nicht. Vielleicht ist das irgendwann ein Weg, aber so weit ist es noch nicht, weil es ganz einfach zu viele Dinge gibt, die die KI nicht wissen kann.
Genau.
Vielleicht Teile, die anders gefertigt werden müssen aufgrund von Spannsituationen, was auch immer. Also von daher glaube ich, wir sind am Anfang. KI ist am Anfang. Und das muss man immer wissen, das muss man dem Kunden auch sagen. Wir sind am Anfang und KI ist ein Unterstützungswerkzeug, das ja, keine Frage, aber wir sind nicht fertig.
Da kann man natürlich drüber stundenlang reden. Also das Thema ist wirklich, gerade Thema auch Deep Learning im Fachbereich, ist ja noch nicht so, wie man es eigentlich bräuchte, wie wir es für uns bräuchten für die Branche. Aber okay, ich will mal noch ein paar Schritte zurückgehen zum Thema Anforderungen und da ist ja auch das Thema Mitarbeitermangel und so weiter schon angesprochen. Nehmen wir jetzt noch mal jemanden rein hypothetisch, der in die Branche neu einsteigen möchte. Ist ja schon löblich, wenn das jemand möchte und sich dafür interessiert. Wie würdest du so jemandem zum aktuellen Zeitpunkt der Technologie, wie sie gerade ist, den Unterschied ganz lapidar zwischen Cut und Cam erklären und dem Zusammenspiel? Und um dieser Person eben auch zu sagen, okay, das ist ein Baustein, der kann auch für dich Zukunft sein.
Also du meinst jetzt, wenn jetzt jemand zum Beispiel aus einer Lehre heraus oder wie auch immer dann
so. Der Neue in der Branche ist jemand, der, ich sag mal, da noch nicht so viele Berührungspunkte hat. Wir haben ja alle irgendwann mal angefangen, für uns alle war irgendwann mal CAD/CAM ein neues Thema. Aber ich sag mal, zum aktuellen Zeitpunkt hat sich ja doch die Technologie doch schon arg verändert, dass man vielleicht auch mit anderen Augen draufblickt als vor 30 Jahren.
Ne? Klar. Gut, also zunächst mal ist meiner Meinung nach immer wichtig, dass ich in diesem Bereich irgendwie eine Ausbildung habe, in der Konstruktion, als Dreher, als Fräser, völlig egal. Ich finde das wichtig, weil es einfach, gerade was Schnittwerte und sowas angeht, natürlich kann man heutzutage alles automatisch berechnen lassen, aber wenn da irgendwelche Werte rauskommen, die jetzt komisch sind, dann muss ich es sehen. Also ich muss ein Fräser sein oder ein Dreher oder ein Erodierer, um zu sehen, okay, was passiert denn da? Finde ich wichtig. Gut, also der Unterschied zwischen CAD und CAM, es gibt natürlich heutzutage, und das gab es ja auch schon immer, Systeme, wo man gesagt haben, die können CAD und die können CAM.
Genau.
Ich finde halt immer, man sollte sich auf das fokussieren, was man besonders gut kann. Und in unserem Umfeld ist das CAM. Und ja, wir haben auch im NC ein CAD-Modul drin. Das ist relativ einfach gehalten. Das ist kein SolidWorks, das ist kein Inventor. Das ist einfach nur, um seine Modelle zu erstellen. Und für viele Kunden reicht das auch. Wenn ich aber in den Bereich reingehe, wo ich sage, ich will konstruieren, ich will Baugruppen erstellen, ich will, keine Ahnung, Kinematikanalysen machen, dann ist das nicht mehr der Maschinenprogrammierer, der das tut, sondern das ist der Konstrukteur, der Techniker, der Ingenieur. Das sind die, die das machen. Und die wiederum können sich nicht mit dem CAM-System auskennen. Müssen die auch gar nicht. Früher war das noch anders. Da hat man gesagt, okay, das CAD hat 10 Funktionen und das CAM hat 3. Das sind 13 Funktionen, das kommt hin. Heute, wenn ich mir ein SolidWorks angucke, ich glaube, die Funktionen kann man gar nicht zählen. Ja, oder im NC-Umfeld natürlich auch. Die muss ich zwar nicht alle nutzen, aber die sind da. Also brauche ich auch jemanden, der die Konstruktion bedient und ich brauche jemanden, der das CAM bedient.
Genau.
Und für mich ist einfach immer auch wichtig, die Oberfläche eines solchen Software ist auch nicht gleich. Es ist ein Unterschied, ob ich vielleicht ein SolidWorks bediene mit vielen, vielen Funktionen und will aber nur eine Erodiermaschine bedienen, wo ich vielleicht nur 5 Funktionen brauche und ich muss das mitschleppen, weil es einfach nicht anders geht. Oder ich sage, nee, ich habe hier meinen CAD und hier habe ich meinen CAM und das CAM hat 5 Funktionen für meine Erodiermaschine und mehr brauche ich vielleicht nicht. Das genau. ist der Unterschied.
Okay, gut. Ja, das Thema Spezialisierung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite möchte ich noch auf eure Dienstleistung jetzt eingehen, auf euer Portfolio. Also neben der Programmierung, Postprozessoren, euren Schulungen. Also ich habe übrigens gelesen, ihr habt 180 Schulungen im Jahr.
Tatsächlich, ja.
Also das ist schon, das ist ja, Chapeau, eine ganze Menge, ja. Die ihr da mit einem kleinen Team auch abbildet.
Ja.
Irre. Ja, jedenfalls, wie eng begleitet ihr eure Kunden dabei? Ich habe ja jetzt schon mal rausgehört, dass, ich sag mal, das Kundenfeedback extrem wichtig ist, was da zurückgespielt wird. Wie tief geht ihr da rein in diese Kundenprojekte? Wie tief geht eure Begleitung? Wo fängt die an? Wo hört ihr auf?
Ja, die beginnt im Grunde genommen da, wo der Kunde das erste Mal Kontakt mit uns aufnimmt. Mhm. In der Regel ist es ja so, der Kunde hat ja vielleicht noch nicht mal ein Problem, aber er hat ja irgendwo einen Bedarf, wo er sagt, okay, das könnte ich mir jetzt besser vorstellen. Das habe ich momentan, ist es einfach nicht optimal gelöst. Das kann ein Teil sein, wo ich sage, okay, ich kann das Teil nicht bearbeiten. Das kann aber auch ein ganzer Bereich sein, wo ich vielleicht sage, ich kann überhaupt keine 3D-Teile fräsen, keine 5-Achsen-Teile. Ich bin hier vielleicht neu im Drehen, ich will jetzt das Drehen mit ansteuern oder auch Roboter. Also von daher ist das natürlich komplett breit gefächert. Also wir nehmen den Kunden eigentlich da schon mit und dann muss man natürlich gucken, okay, wie viel Erfahrung hat er? Hat er die Maschine vielleicht schon 10 Jahre? Dann muss ich ihm nicht jetzt klären, wie die Maschine funktioniert. Hat er die vielleicht neu? Dann muss ich vielleicht schon mit ihm zusammen mir auch die Funktionen der Maschine ansehen. Im Roboterumfeld ist das nochmal was anderes. Da haben viele wenig Erfahrung. Wir aber schon, das heißt auch mit den verschiedenen Roboterherstellern. Das heißt, wir können nicht nur die Software liefern, sondern wir können auch die Roboter so bedienen, wie der Kunde sie vielleicht nicht bedienen kann. Ja. Wenn ich jetzt sehe, wir haben hier selbst einen KUKA oder wir haben gute Kooperation mit Fanuc oder auch ABB und wir haben da natürlich die Möglichkeit, dann diese Roboter auch nicht nur zu programmieren, sondern auch zu zeigen, okay, wo sind die Vorteile des Roboters, wo musst du vielleicht ein bisschen aufpassen und da nehmen wir ihn dann schon mit. Wie gesagt, bei einer CNC-Maschine ist das oft ein bisschen was anderes. Und dann geht es eben auch los, dass man halt den Postprozessor oder das Teil, wir haben ja so ein Beispielteil hier gerade, sehe ich hier, haben wir hier stehen von einem Kunden und dass man halt wirklich sagt, okay, wie kann man das Teil denn optimalerweise programmieren? Wie wäre denn unser Vorschlag? Vielleicht hat er einen anderen Vorschlag, kann ja sein, aber man kann ja mal die Vorschläge austauschen, wo ich vielleicht sage, ich könnte mir das so und so vorstellen. Und es ist schon oft so gewesen, dass der Kunde sagt, ey, das ist mal eine Idee von einem Externen, das ist doch gar nicht aufgetaucht. Bei uns ist es immer intern, wir sitzen da mit unseren Leuten und die haben immer die gleiche Idee. Ja. Die ist zwar gut, aber keiner guckt aus dem Fenster.
Genau. Vielleicht hat der Kunde zusätzliche Werkzeuge, die er einsetzt oder andere Strategien.
Genau.
Also wächst man halt auch an den Herausforderungen. Ne?
Ja.
Ja, toll. Andreas, du hast auch vorhin das Thema NC als Herzstück eurer Produkte halt auch beschrieben. Mhm. Dieses Herzstück, in wie viele Bereiche geht das rein? Also du hast vorhin Drehen, Fräsen angesprochen, diese klassischen Zerspannungsverfahren. Gibt es da auch weitere Bereiche, die man abbilden kann?
Ja, also NC ist natürlich mittlerweile ein Programm geworden mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten. Also die Möglichkeiten beginnen natürlich in den Modulen. Das heißt, wir haben die Module Fräsen bis 5 Achsen simultan. Wir haben die Module für Holzbearbeitungsmaschinen, die dann nochmal was anderes sind mit Aggregaten und so weiter, die wir auch alle komplett unterstützen. Wir haben Drehen mit Hauptspindel, Gegenspindel, 2 Revolvern, 3 Revolvern mit Synchronisation, erodieren natürlich, Draht erodieren in der Regel ist bei uns natürlich jetzt ein Thema, Schneiden, Laserschneidmaschinen, Trumpf, Wasserstrahlschneidmaschinen, das sind so die Module, Roboter natürlich, wobei Roboter von der Technologie her dann eigentlich ja alles abdecken kann. Das ist das, was wir in den Modulen haben, aber es ist halt auch darüber hinaus im NC-Umfeld so, dass wir Cloud-basiert arbeiten können, wenn der Kunde das möchte. Entweder Cloud-basiert nur in seinem Unternehmen oder auch Cloud-basiert global, dass er wirklich Daten austauschen kann. Das ist wirklich alles absolut safe, kann man wirklich sagen, wo man seine Daten austauschen kann und dann natürlich mit meinen Kunden. Ich erlaube dem Kunden vielleicht nicht, die Datei zu simulieren, aber er kann sie sich ansehen, also auch mit Rechten und so weiter. Und darüber hinaus haben wir jetzt auch noch zwei neue Module im ANSI-Umfeld. Das eine ist eine Simulation. Die Simulation haben wir natürlich schon immer gehabt, gar keine Frage. Aber wir hatten Kunden, die gesagt haben, wir wollen nur simulieren, nichts anderes. Wir haben einen NC-Code und den wollen wir simulieren. Das ist möglich in unseren neuen Modulen, dass man ein reines Modul hat, was nur simulieren kann, egal was es ist, Roboter, CNC-Maschine, Fräsmaschine. Und man kann sogar aus der Simulation heraus dann wieder eine Datei generieren, die nachher wieder in ANSI weiterprogrammiert werden kann. Also wenn jemand zum Beispiel ein System wechselt, ist das sehr einfach. Er kann die Daten einlesen und kann dann quasi eine ANSI-Datei draus machen und dann wieder weiterarbeiten darauf. Das ist eine sehr interessante neue Sache. Und dann haben wir das neue ANSI Hyper, nennt sich das. Hyper ist eine Oberfläche, die speziell für Roboter programmiert wurde. Die läuft auf dem iPad oder auf wo auch immer ich das möchte. Und ergänzt im Grunde genommen den Controller des Roboters. Das hat den entscheidenden Vorteil, egal ob der Kunde Fanuc hat, ob er KUKA hat, ob er ABB hat, ob er Yaskawa hat oder was auch immer, die Oberfläche sieht immer gleich aus. Also er kann jeden Roboter mit exakt der gleichen Oberfläche bedienen. Und das ist ein wirklicher Vorteil für viele Kunden, die unterschiedliche Roboter haben. Und das gibt's häufig.
Also da höre ich ganz klar das Thema, ich sag mal, Usability, Benutzerfreundlichkeit raus. Also neben den vielen Modulen und Möglichkeiten, die ihr da habt, würdest du sagen, da liegt auch so ein bisschen auch der Fokus, euer Fokus, Fokus von ANSI, in den nächsten Jahren vielleicht auch Benutzerfreundlichkeit extrem auszubauen. Automatisierung ist ja sowieso klar, das ist ja ein Thema, das begleitet uns ja schon seit ein paar Jahren, aber ich sag mal, diese enorme Benutzerfreundlichkeit mit dem iPad, vom Tablet aus, diese Systeme zu steuern oder verschiedene Systeme zu steuern, die ich vielleicht nicht auf Anhieb im Normalfall mit einem Herstellermodul direkt beherrschen kann. Ne?
Ja, am Ende, klar, also Bedienerfreundlichkeit ist natürlich ein Thema, immer. Eine Unterscheidung zu anderen Systemen ist bei sowas immer schwer. Natürlich sagt jeder, meine Software ist einfach zu bedienen. Auch jeder Benutzer sagt, das, was ich benutze, ist einfach zu bedienen. Aber man muss eigentlich mal so ein bisschen dahinter gucken. Ich habe da eine Geschichte beispielsweise. Wir hatten hier eine Schulung. Mittlerweile mache ich zwar keine Schulung mehr, aber da habe ich noch eine Schulung gemacht. Und der Kunde hatte ein CAD-System, war damals sogar noch ein 2D-CAD-System. Und ich habe ihm dann gezeigt, wie unser CAD-System funktioniert und machte dann mit 3-4 Klicks so ein Bearbeitungsteil komplett fix und fertig. Ja, und dann saß er da mit seiner alten Software, die er hatte, und sagte mir, ja, das dauert aber lange, es geht bei mir viel schneller. Und dann habe ich geguckt bei ihm und er klickte dann 15 Mal, aber ungefähr genauso schnell wie ich, weil er das Produkt halt kannte natürlich. Gell? Aber das ist natürlich am Ende nicht das Ziel, dass ich 15 Mal klicke, sondern ich will ja meine Anzahl der Klicks reduzieren. Umso weniger ich klicken muss, umso weniger muss ich vielleicht auch lernen irgendwo. Die Software soll es mir abnehmen oder soll mir zumindest Vorschläge machen. Das ist eigentlich die Idee und das ist auch unsere Idee im ANSI-Umfeld. Mach mir Vorschläge und ich als Anwender entscheide, ob ich die annehme oder nicht.
An welchem Punkt würdest du sagen, ist für euch etwas Besonderes passiert, wo du sagst, okay, das hat uns einen Schub gegeben, das hat der Branche einen Schub gegeben, das hat jetzt die Software, die wir an den Mann bringen, an das Unternehmen bringen, weitergebracht?
Das kann ich relativ einfach beantworten. Bei uns war der Push ganz klar das Roboterumfeld. Okay. Also als wir ein Modul hatten für Roboter, es fing an, ich glaube vor 6-7 Jahren oder so. Das erste Modul, als das rauskam, habe ich noch gedacht, um Gottes Willen, welchen Sinn soll das haben? Aber es war sehr schnell klar, als wir auf den ersten Messen waren, dass genau das ist, was die Leute gesucht haben. Es war halt immer die Frage, naja, wo die Hersteller haben ja da schon was. Ja, die hatten was, aber immer nur eine Simulation und keine Bahnplanung in dem Sinne. Schon rudimentär, aber nicht wirklich. Und wir waren halt die Ersten, die das wirklich mit einer Bahnplanung gemacht haben. Das heißt, wir haben ein Teil eingelesen und genau wie auf einer Fräsmaschine gesagt, wir wollen dieses Teil bearbeiten. So, und dann haben wir Vorschläge bekommen und an einem Roboter ist es ein bisschen anders wie an einer CNC-Maschine. Der hat von vornherein schon mal 6 Achsen statt 5. Jetzt weiß jeder, eigentlich brauche ich nur 5 Achsen, um jeden Punkt im Raum zu erreichen. Aber der Roboter hat 6. Und dadurch entstehen natürlich Sachen wie Singularitäten und so weiter. Das muss eine Software komplett erkennen und ausschalten. Das macht unsere Software vollautomatisch. Wenn ich eine normale Software nehme, die nur 5 Achsen generiert und ich dann ein Sechsachsenprogramm daraus mache, habe ich immer die Gefahr, dass ich in Singularitäten komme beispielsweise. Ist nicht, natürlich nicht gewünscht, habe ich aber dann fast keinen Einfluss mehr. Und das ist genau das, was uns unterscheidet. Also es ist nicht einfach nur die Achse mehr, sondern wirklich der Fokus auf Roboter, die Roboter so zu programmieren, dass sie kollisionsfrei und ohne Singularitäten, ohne Probleme ablaufen. Und ich glaube, das haben wir geschafft. Das kann man so.
Also habt ihr auf ein Problem reagiert, auf einen Schmerz, den der Kunde hat. Ja. Das kann man sagen. Das spielt so ein bisschen in meine nächste Frage rein. Also der Kurt Kammerich, der hat sich, seit den 90er Jahren ja auch stark verändert. Ja. Und würdest du sagen, das, was du eben sagtest, ist ein Punkt, wo ihr durch die Reaktion auf Probleme Teil dieser Veränderung geworden seid? Oder ist das, kann man das eigentlich so pauschal nicht beantworten? Ist das eher, die Masse an Informationen, an Know-how, die über die Jahre ja quasi gesammelt wurden und auch die Branche mitgebracht hat?
Für mich kann ich das sagen, dass das natürlich ein riesiger Schritt war für uns. Aber wenn ich mir mal so die Branche alleine angucke, dann ist es halt so, es gab halt immer Meilensteine in der Branche. Ne? Sei es ging von 2D auf 3D. Dann irgendwann kam mal ein Bereich 5 Achsen. Dann war das der Hype. Dann war mal der Bereich HPC-Fräsen, HSC-Fräsen. Das war mal ein Thema. Dann ging es um den Bereich Drehen mit Hauptgegenspieler, war das ein Thema. Also das sind so die Meilensteine. Und jetzt ist der Meilenstein natürlich KI. Das ist jetzt das Thema. Auch wenn man noch nicht so weit ist, aber das ist jetzt das Thema KI. Und ich finde, Roboter ist es sicherlich auch, aber Roboter ist jetzt, ich würde eher sagen, es läuft so ein bisschen parallel. Es ist jetzt nicht zwingend so, dass man sagt, okay, das ist jetzt die Abzweigung, die als nächstes zwingend kommt. Im 3D war klar die Abzweigung, die nächste musste sein 5-Achsen, die nächste musste sein HPC, die nächste musste sein Drehen oder was auch immer. Im reinen CAD-CAM-Umfeld Drehen und Fräsen ist außer KI jetzt momentan nicht zwingenderweise eine Abzweigung erkennbar. Weil irgendwo sagt man, ja, wir sind ja schon sehr weit, wir können ja schon fast alles ansteuern. Deswegen ist das jetzt nicht so im Blick, wo man sagt, klar kann man sagen, okay, ich habe jetzt eine Funktion, die ist jetzt noch ein bisschen schöner. Das kann man natürlich immer und das macht man ja auch.
Optimieren.
Ja. Aber nein, ich glaube, da muss man dann schon anders denken, vielleicht mal um eine Ecke denken. Und das haben wir mit dem Roboterbereich gemacht, kann man sagen. Und von daher haben wir uns quasi an dem Bereich einen zweiten Markt erschlossen, kann man fast sagen.
Okay. Also ja, ist das eigentlich euer Technologiesprung mit den Robotern, der für euch, ja, eigentlich ein sehr wichtiger Punkt war. Ne?
Ja, unser zweites Standbein, kann man fast sagen. Wir haben quasi das eine Bein in der normalen Drehen-Fräsen-Schiene. Das bleibt auch so, da ändert sich nichts. Aber auf der anderen Seite dann noch den Roboter, sodass wir quasi zwei Sachen haben, die wir jetzt abdecken können. Es ist immer noch CAD-CAM, es ist immer noch dieselbe Software und es sind vielleicht auch immer noch die gleichen Kunden, aber es sind zwei unterschiedliche Bereiche.
Okay. Ja, dann warten wir drauf. Dann sind wir neugierig, was sich da tun wird in der Branche und bei euch. Und ja, vielleicht kombiniert ihr demnächst diese Themen, diese zwei Kernthemen immer weiter miteinander. Na, also Robotik und Fräsen, das ist ja mehr oder weniger jetzt auch am Anfang das Thema und wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch immer stärker werden. Ne?
Absolut, ja.
Genau. Ja, Andreas, das Thema Unternehmen und eure Unternehmensphilosophie würde ich gerne noch ansprechen. Ja, ist es eher die technische Prägung oder die Kundenorientierung? Was prägt euch da am ehesten oder wie würdest du das definieren?
Ja, also unser Slogan ist eigentlich seit jeher unsere Software, ihr Erfolg. Und da stehen wir auch für unsere Software, die immer besser werden soll und muss, ganz klar. Wir wollen da immer die Besten sein und versuchen da auch immer die Oberflächen zu verändern, die Funktionen zu verändern. Ja, und ihr Erfolg ist uns natürlich auch wichtig. Es ist uns wichtig, dass der Kunde nicht einfach nur eine Software bei uns erwirbt, sondern dann wirklich auch erfolgreich ist damit. Das ist also nicht nur ein Slogan, sondern das leben wir auch so, dass wir wirklich Erfolg auch für den Kunden wollen. Das muss so sein.
Das klingt gut und so soll es auch sein, ja. Stimmt. Eine Frage noch zum Thema Unternehmen. Euer Standort hier in Breidenstein, was hat das für dich für eine Bedeutung für das Unternehmen?
Ja, der Standort in Breidenstein ist eigentlich entstanden dadurch. Ich hatte vorher die Firma gegründet in Breidenbach, da wohne ich auch. Das ist 3 Kilometer entfernt, das ist der Nachbarort. Und wir haben einfach die Möglichkeit gehabt, dann hier ein Grundstück zu bekommen. Ein sehr, sehr schönes Grundstück, direkt hier an der Straße. Und direkt am See. Das war einfach toll für uns. Und ja, das war für uns damals halt auch der nächste Schritt, das Firmengebäude zu bauen hier, das Firmengebäude dann nochmal zu erweitern 2015, nochmal das gleiche Gebäude quasi daneben zu bauen. Und ja, ist für mich schon wichtig, hier lokal und regional zu bleiben und zu sein. Ich finde, das ist auch schon sollte auch ein wichtiger Aspekt sein heutzutage.
Siehst du da irgendwo ein Ende bei diesen ganzen Produktionsdaten und dieser Vernetzung? Oder denkst du, das sollte weiter genutzt werden oder intensiver genutzt werden? Weil ich sag mal, diese Nutzung der Daten, wenn das nicht richtig gemacht wird, bringt es ja auch keinen Erfolg, sage ich jetzt mal. Man kann sammeln, aber
nee, es nutzen. Ist ja auch immer so das Schlagwort Industrie 4.0, jetzt irgendwann Industrie 5.0. Und da geht es ja am Ende des Tages um Vernetzung und Zusammenarbeit und alles, was das angeht. Ich finde es grundsätzlich schon gut, dass ich eben Daten in irgendeiner Form nicht doppelt und dreifach eingeben muss. Wenn ich natürlich, also für mich ist die einfachste Vernetzung, die es gibt, ist CAD-CAM. Also das heißt, wenn ich CAD-Daten habe, dann will ich die natürlich nicht nochmal irgendwie konstruieren. Ich will auch nicht nochmal irgendwelche Passmaße, Gewindemaße irgendwo rausgreifen. Das muss automatisch gehen. Und das ist für mich erstmal der wichtigste Punkt. Und das ist gewährleistet. Bei uns, das stimmt auch bei anderen Anbietern, keine Frage. Ja, darüber hinaus, natürlich kommt auch immer mehr PLM, diese Dinge, was heißt kommt mehr, das ist ja eigentlich schon, gibt's ja schon lange, aber das ist halt jetzt so die Dinge, die eigentlich ja schon fast Standard sind heutzutage. Jeder hat irgendwo ein PLM-System, CRM-System, CAD. Ja, diese Anbindung grundsätzlich finde ich schon gut. Wo man vielleicht ein bisschen aufpassen muss, finde ich, dass man so die Technologie nicht grundsätzlich verwechselt. Also wenn ich jetzt irgendwo anfange und ein CRM-System auf einer CNC-Maschine laufen habe, da ist für mich jetzt die Grenze. Das macht jetzt einfach keinen Sinn mehr dann. Dass ich vielleicht im PLM-Bereich da irgendwelche Daten eingebe, das sehe ich noch ein. Wenn ich anfange, die Rechnung auf der Maschine zu schreiben, spätestens dann wird es der teuerste Arbeitsplatz für eine Rechnung, die ich jemals hatte. Das macht dann keinen Sinn mehr.
Man braucht ja letzten Endes auch den Mitarbeiter, der das Ganze...
Das auch, ja. Ja. Selbst wenn es dann ein Mitarbeiter ist, das macht dann einfach keinen Sinn mehr, meiner Meinung nach.
Okay, ja, da spiele ich schon in den nächsten Bereich rein mit dem Thema Mitarbeitern. Das Thema Fachkräftemangel haben wir ja auch schon angesprochen. Und ja, ich sag mal, die Benutzerfreundlichkeit, gerade für Unternehmen, und ihr unterstützt das ja auch mit Schulungen. Wie weit sollte deiner Meinung nach das Thema Benutzerfreundlichkeit bei einer Software im Fachbereich getrieben sein? Soll das so sein, dass zum Beispiel jemand, der, ich sag mal, keine fachlichen Kenntnisse hat, du hast ja schon gesagt, man sollte schon die Ausbildung haben, sollte das auch jemand nutzen können, der, ich sag mal, ganz wenige Kenntnisse hat? Oder setzt du das voraus, dass eben zumindest Grundkenntnisse vorhanden sind?
Also meine Erfahrung ist dabei eigentlich, dass es nicht mal zwingenderweise um die Vorkenntnisse geht, sondern um das Wollen, was Neues zu lernen. Und das sollte man wirklich bei der Einführung einer Software nicht unterschätzen. Es ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass sich die Leute haben, die das auch wollen. Die wirklich sagen, ich habe Bock darauf, das jetzt zu lernen und ich will das auch machen. Und wenn man das hat, dann ist es am Ende auch nicht ganz so entscheidend, ob der jetzt ein Bäcker war oder ob der was anderes gelernt hat. Das kriegt man hin. Was man nicht hinkriegt, ist, wenn jemand vielleicht auf diese Technologie jetzt nicht unbedingt viel Lust hat. Das können wir auch nicht lösen, das kann niemand lösen. Das ist halt schwierig. Aber wenn das so ist und die sagen, doch, das ist was, das interessiert mich, kriegt man jeden hin. Das kriegt man hin, also habe ich keine Bedenken.
Das, ja, ich sag mal, persönliches Engagement gehört eben einfach dazu. Absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, das Know-how entsteht letzten Endes mit der Erfahrung. Ja. Man muss nur wollen.
Genau.
Daher zieht meine nächste Frage, auch in Bezug auf euer Team. Was zeichnet an der Stelle euer Team aus? Weil das sind ja letzten Endes Leute, die den Kunden beraten und eben, ja, ich sag mal, ein besonderes Know-how auch brauchen, um ihre Tätigkeit ausüben zu können. Und ja, ich sag mal, was, wenn du da an dein Team denkst, oder ich sag mal, dieses Know-how und die Erfahrung, was motiviert dich da, wenn du, ich sag mal, deine Mitarbeiter siehst, wie sie quasi die Projekte lösen, die Kunden quasi mit neuen Ideen oder mit Einfällen zur Projektumsetzung dann mit Support?
Ja. Also was mich eigentlich motiviert ist, dass es immer noch so ist, dass wir offensichtlich als Unternehmen und auch in der Branche, in der wir sind, durchaus bekannt sind und wir durchaus Bewerbungen haben, einige Bewerbungen auch von jüngeren Leuten, die hier anfangen wollen. Ist ja nicht umsonst so, dass wir hier auch ausbilden und da auch eigentlich ganz gut dastehen. Und ja, man auch sagen kann, ich hatte ja schon mal gesagt, meine Jungs sind alles irgendwie, die haben an der CNC-Maschine gearbeitet, außer jetzt die Entwickler, die natürlich nicht, das sind natürlich Softwareentwickler. Und wenn ich das jetzt mal sehe, wir haben zum Beispiel einen, den wir ja hier eben alle kennengelernt haben, zum Beispiel, das ist ein Professor Doktor. Das ist normalerweise jemand, der ganz sicherlich nicht in einer 10-Mann-Firma arbeiten würde, der könnte überall arbeiten, aber nein, der sagt, das ist genau das, was mir Spaß macht und das, was ich schon immer machen wollte, in diesem Umfeld meine Arbeit zu suchen, und ist für mich einer der genialsten Programmierer, den es gibt. Aber wie gesagt, er könnte natürlich auch woanders arbeiten, aber er will hier bei uns arbeiten, das ist doch toll.
Das ist ja guter und gesunder Fachenthusiasmus, sage ich
jetzt mal. Absolut.
Man muss lieben, was man macht, ne?
Genau.
Dahingehend, wie fließt denn eigentlich dieses Wissen, was ihr quasi in der Praxis und von Kunden sammelt und im Maschinenumfeld auch in die Software ein?
Also eigentlich durch die Kunden. Das heißt, am Ende ist es immer eine klar, natürlich, wir haben auch Ideen, wo ich jetzt vielleicht irgendwo sage, okay, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Plan fräse, dann könnte ich jetzt statt dreimal klicken, einmal klicken, oder das kann auch alleine erkennen über die KI, solche Dinge natürlich. Aber es gibt auch ganz viele Dinge, wo man beim Kunden ist und der zeigt uns was und ich stehe da und sage, ja, das stimmt, da hat er eigentlich recht. Das ist eigentlich brauchen wir das.
Und dann kommt es in die Software.
Und dann erstmal kommt es nicht direkt in die Software, erstmal kommt es auf die Liste unserer Entwicklungsbesprechung. Also wir haben eine Entwicklungssitzung,
okay,
und da wird es besprochen. Und es gibt halt Dinge, wenn ich mit unserer Entwicklung spreche, die sagen dann, irgendein Projekt, wo ich denke, um Gottes Willen, da brauchen die 5 Jahre für. Hm. Und dann sagt der Programmierer, hey, mach ich nächste Woche. Und umgekehrt genauso, wo ich denke, ja, das kann er ja mal eben machen. Da sagt er, vergiss es, da muss ich den Source Code quasi einmal auf den Kopf stellen. Das sind halt Dinge, die ich jetzt nicht wissen kann, auch wenn ich mal programmiert habe, aber das kann ich jetzt nicht mehr wissen heutzutage. Und deswegen müssen wir natürlich diese Besprechungen machen, wo unsere Ideen, die Kundenideen zusammenkommen und man dann sagt, was kann man machen, was kann man vielleicht später machen, was muss sofort gemacht werden und vielleicht auch mal, was geht gar nicht. Mhm. Wobei gibt's fast nicht, aber trotzdem gibt's ja Entscheidungen auch mal gegen eine Funktion, weil man vielleicht was anderes plant. Das gibt's natürlich schon.
Und ich sag mal, diese Anpassung, wenn die denn umgesetzt werden, wie werden die dann an den Kunden zurückgespielt? Der Kunde muss ja dann auch, ich sag mal, die Neuerungen, gibt es da Release-Updates, wie läuft das bei euch?
Auch das ist wieder unterschiedlich, also wenn es wirklich eine ganz spezielle Funktion nur für den Kunden ist, dann kann es durchaus mal einen Patch geben, der jetzt speziell für den Kunden ist, und danach kommt es dann erst in das Update rein. Kann aber auch sein, dass es eine allgemeine Funktion ist, wo man sagt, nee, das ist einfach eine ganz klare Update-Funktion und dann kommt es ins Update rein. Also es ist bei uns so, wir bieten halt Softwarepflege-Vereinbarungen an. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, die Software zu erwerben, von normaler Lizenz, einmal kaufen, vergessen, bis zu jährlich, bis zu Wartung oder wie auch immer. Es gibt verschiedene Modelle, aber wenn er halt eine Softwarepflege hat, dann bekommt er alle Updates kostenfrei. Und in der Regel bieten wir an 3 bis 4 Updates im Jahr, also wirklich ja Releases, wo man sagt, innerhalb der Version 18 gibt es dann 18.2, 18.3, 18.4 und ein Jahr später spätestens gibt es dann 19, so dass es immer wieder da weitergeht.
Also geht das schon individuell auf die Kundenbedürfnisse ein, also in verschiedensten Modellen?
Ja,
klasse.
Nicht immer, es geht also natürlich nicht immer.
Immer geht es natürlich nicht, weil eine Software ist ja doch irgendwo ein statisches Produkt und ja, mit Batches kann man ja auch schon viel machen. Ja. Die Zusammenarbeit zwischen euren Kunden und euch, wie sieht die aus? Ist das eher technisches Verständnis, Vertrauen? Wie ist die geprägt, diese Zusammenarbeit? Oder sind es eher die langfristigen Partnerschaften, die da überwiegen?
Nach 30 Jahren gibt es natürlich alles. Langfristigen Partnerschaften natürlich. Grundsätzlich ist es halt so, dass unser Service halt immer zur Verfügung steht in unseren normalen Geschäftszeiten von 8 bis 17 Uhr. Da wir eine kleinere Firma sind, haben wir den Vorteil manchmal auch danach. Also es ist halt so, dass dann doch der eine oder andere auch die Handynummer hat und dann halt auch schon mal einen Samstagvormittag anruft, haben wir alles schon gehabt. Und das ist auch okay. Das ist der Vorteil unserer Betriebsgröße, wo ich einfach noch sagen kann, ist kein Problem, wenn mich einer um 10 Uhr am Samstag anruft und fragt, ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie ich das Planfräsen hier machen soll, ich brauche es unbedingt, dann kriegt er halt eine Antwort. Das ist doch kein Thema. Ansonsten ist es so, dass wir halt über ein Ticketsystem arbeiten. Die Kunden geben im Ticketsystem ihre Daten an und kriegen dann auch in der Regel innerhalb von 24 Stunden eine Antwort. Wenn es nicht jetzt, eine Antwort kriegen sie eigentlich immer innerhalb von 24 Stunden. Ob man es dann immer lösen kann, kommt halt auf das Problem an. Das ist halt natürlich, und natürlich versuchen wir auch die Kunden zu pflegen auf Messen, wenn wir auf Messen sind, auf Veranstaltungen, Hausmessen, verschiedenster Art.
Ja. Ihr seid für eure Kunden da.
Versuch's.
Okay, ja, wir sind fast am Ende, Andreas. Ich komme jetzt mal zu unserem Community-Blog, der Community-Rubrik zum Abschluss. Unsere Community hat uns eine Frage, oder wir haben auch natürlich gefragt, ob wir eine Frage mitnehmen sollen, oder einige kamen eine Frage, die ich dir jetzt mal so stelle aus der Community. Da fragt jemand, der wahrscheinlich Interesse hat, hier bei euch zu arbeiten. Welche Fähigkeiten muss ich als Zerspaner mitbringen, um bei dir Teammitglied zu werden?
Also gut wäre halt, wenn er ein bisschen PC-Kenntnisse hätte und einfach Interesse an dem, was wir hier tun. Und die Frage sagt ja schon, dass er Interesse hat. Das soll ich bewerben. Das ist kein Problem. Nein, also ja. Grundsätzlich, man kann, wie ich das eben schon sagte, fast alles beibringen. Unsere Voraussetzung ist halt, dass er irgendwo eine Ausbildung in einem dieser Bereiche hat, Roboter, CNC-Umfeld, was auch immer, es sei denn, er will jetzt Programmierer werden, dann ist es natürlich was anderes. Und alles andere kann man beibringen, das ist alles kein Hexenwerk.
Stellt ihr aktuell ein, weil die Frage soll jetzt nicht ins Leere gehen oder soll sich jetzt nicht bewerben?
Nö, also es ist schon so, dass ich gucke halt natürlich immer nach Leuten. Also wir haben im letzten Jahr 3 neue Leute eingestellt.
Klasse.
Aber es ist natürlich dann auch mal so, dass man auch mal einen verliert. Beispielsweise haben wir jetzt einen verloren, eigentlich einen top-jungen Mann, der einfach studieren wollte und weggezogen ist. Er ist nach Aachen gezogen und ja, okay. Aber trotzdem hat er, glaube ich, hier viel gelernt. Ich glaube, er wird nichts Negatives über unsere Firma sagen, eigentlich nur Positives. Und das ist, glaube ich, auch schon mal ganz gut. Und er geht woanders hin, hat einen sehr guten Abschluss gemacht auch. Und deswegen weiß ich, dass er das auch locker schafft mit dem Studium. Und es sei ihm gegönnt.
Super. Trägt eure Basis weiter, die ihr vermittelt habt. Klasse. Ja. Jetzt wird es aber bei uns erstmal kulinarisch.
Okay.
Unsere Rubrik CNC-Kochbuch haben wir mitgebracht. Also da stehen, ja, ich sag mal, beruflich stehst du ja auch für, ich sag mal, Präzision, Struktur, Prozessverständnis. Wie sieht das privat in der Küche aus? Was landet bei dir auf dem Teller?
Das, was meine Frau kocht.
Gibt's da ein Leibgericht oder eine Leibspeise, die du hast, die du dir ab und zu gerne mal bestellst bei deiner Frau?
Ja, ich habe tatsächlich, was ich immer sehr, sehr gerne esse, ist die Strudel. Und Strudel ist jetzt aber nicht unbedingt so gemeint als Kaffee- und Kuchenstrudel, sondern wir haben früher in der Familie, meine Oma, leider lebt die nicht mehr, die hat immer Strudel gemacht. Und das war wirklich ein Mittagsessen für uns, also richtig große Platten, Strudelplatten, die immer gemacht hat mit Kirsch und Quark und so. Und es war eine Hauptspeise.
Okay, tatsächlich. Ich hoffe, wir bekommen für unser CNC-Kochbuch dieses Rezept.
Gerne.
Lass uns das im Nachgang zukommen.
Ich kann es zwar nicht machen, aber ich kann euch das Rezept zukommen.
Das wäre super, das wäre klasse. Und ja, demnächst gibt es dann bald für euch da draußen das CNC-Kochbuch bei uns. Dann geht's weiter mit der Community-Rubrik Geschenk. Es ist ja eigentlich so, wir sammeln gerne mal Geschenke ein. Heute hier bei der Datentechnik Reiz sammeln wir auch was Tolles ein. Werdet ihr gleich erfahren, worum es geht. Das wird der Andreas Reiz gleich erklären. Wir werden dazu eine Quizfrage stellen. Die findet ihr unten dann in der Beschreibung des Videos. Andreas, worum geht's? Was kann ich von euch mitnehmen für unsere Zuschauer?
Ja. Yeah. Wir haben uns natürlich so ein bisschen überlegt, okay, es sollte natürlich auch ein bisschen was zu tun haben mit dem, was wir hier tun. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir drucken etwas, aber nicht einfach nur mit einem normalen 3D-Drucker, sondern mit dem Roboter. Das haben wir auch gemacht. Wir haben einen Teil gedruckt. Das steht jetzt hier gerade auch neben mir. Man sieht, es ist relativ groß, das Teil. Und daran sieht man auch, okay, das ist jetzt immer noch ein kleines Teil für einen Roboter.
Das ist aber schon relativ schief.
Ja, soll es auch sein, glaube ich. Aber ja, der schiefe Turm von Pisa. Aber das ist so die Idee gewesen, dass man mal sieht, was man auch mit dem Roboter drucken kann. Deswegen haben wir, das ist eine Lampe. Die Lampe kann an- und ausgeschaltet werden hier, entsprechend gedimmt werden. Alles das.
Toll.
Ja, und das würden wir euch gerne zur Verfügung stellen. Bitteschön.
Oh, ja, klasse. Da wird sich jemand freuen. Ich würde mich natürlich auch freuen. Aber, ja, das ist echt ein tolles Gimmick. Also das sollte eigentlich fast in jeden Haushalt. Da könnte ja in die Serienproduktion gehen. Ja, das spielen wir jetzt mal hier drin. Auf meiner Seite. Jetzt packen wir das ein für euch. Jetzt habe ich auch noch was für dich.
Ja.
Wir haben ja einen besonderen Anlass. Ihr habt ja euer 30-Jähriges gefeiert. Und da greife ich mal eben hier unten. Ich hoffe, du grillst ab und zu. Wir haben hier unseren originalen Voice of CNC Industriearena kleinen Grillkoffer.
Vielen, vielen Dank.
Ja, ich wünsche dir da viel Spaß beim Grillen und bei der Nutzung der Werkzeuge, die da drin sind.
Tolle Sache. Vielen, vielen Dank.
Gerne. Ja, Andreas, vielen Dank für die spannenden Einblicke, die wir hier bei dir bekommen haben und auch als Unternehmen und deine Brancheneinsicht. Abschließend richte gerne mal noch die Worte an unsere Community, vielleicht mit drei Stichworten, die du quasi zu deinem Unternehmen hättest. Welche drei wären das?
Ja, also zunächst mal finde ich es toll bei der Community, dass ihr alle da so mitmacht und so engagiert seid, finde ich wirklich eine ganz tolle Sache. Und ja, von unserer Firma kann ich nur sagen, das, was wir jetzt gesagt haben, NC, die Software, ihr könnt euch alle die Software mal runterladen, könnt euch die angucken, komplett free, kostet gar nichts. cnc-technik.de, geht auf den Download, ladet's runter. Ist auch völlig egal, ob ihr irgendeine andere Software habt oder was, spielt gar keine Rolle. Guckt's euch an, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt uns anrufen, ist gar kein Thema. Telefonnummer wird sicherlich hier eingeblendet, das ist, glaube ich, gar kein Problem. Ihr könnt uns auch gerne besuchen, wenn ihr in Breitenstein seid, in der Nähe von Marburg. Kommt vorbei, ist überhaupt kein Thema. Wir zeigen euch hier auch live am Roboter und an der CNC-Maschine, wie das funktioniert. Und ruft uns einfach an, wenn irgendwas ist. Alles klar, vielen, vielen Dank nochmal, dass das Voice of CNC-Team hier war. War eine ganz tolle Veranstaltung, muss ich sagen. Und gerne wieder. Alles klar.
Andreas, dann bedanke ich mich auch nochmal. Herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Und ja, für euch da draußen, ich hoffe, ihr habt die Einblicke genossen. Es war echt toller Besuch hier. Wie gesagt, schaut auf die Webseite und ja, wir sehen uns bald im nächsten Podcast für Voice of CNC, dem Podcast, wenn es um Innovation, Fertigung und Technologie geht. Bis bald. Das war Kai für euch.